SRF 2 Kultur. Die Sendung Kontext, am Mikrofon Christoph Keller. Philosophische Cafés, philosophische Zirkel, philosophische Bücher, philosophische Praxen, philosophische Sendungen. Seit der Veröffentlichung von Sophies Welt, dem Roman von Jostein Garda im Jahr 1991, ziehen philosophische Themen immer weitere Kreise, auch am Fernsehen. Dort heißen die Sendungen Philosophie-Magazin auf Arte, sie heißen schlicht Precht bei ZDF und beim Schweizer Fernsehen heißt die Sendung Sternstunden Philosophie. Warum so viel Philosophie und warum am Fernsehen? Bei mir im Studio sitzen Barbara Bleisch und Stefan Klapproth, die beiden Moderatoren der Sendung Sternstunden Philosophie. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, Barbara Bleisch, Sie sind Philosophin, haben verschiedentlich publiziert. Sie sind auch weiterhin wissenschaftlich tätig als Philosophin, sind aber gleichzeitig auch Journalistin und eben Moderatorin der Sternstunden. Was ist eigentlich der Unterschied, wenn man vor der Kamera steht?
Nun ja, einerseits würde ich sagen, es ist eine andere Rolle, die ich dann innehabe. Wenn ich für die Wissenschaft arbeite, dann versuche ich selber als Philosophin tätig zu sein, mir selber Theorien zurechtzulegen, einen Beitrag zu leisten zur philosophischen Forschung. Währenddessen, wenn ich in der Haut der Journalistin arbeite, mit dem philosophischen Rucksack, dann versuche ich in erster Linie das herauszuschälen, was die Gäste mitbringen. Natürlich immer auch mit dem Rüstzeug, was ich mitbringe.
Stefan Klapproth, Sie sind vor allem bekannt als Moderator der Sendung 10 vor 10, fast schon legendär. Sie kommen jetzt neu zum Team der Sternstunden als Politjournalist. Was hat denn ein Politjournalist eigentlich bei der Philosophie zu suchen?
Also ein Impuls, irgendwann dann wirklich aufs Feld der Philosophie zu gehen, kommt aus meinem Familienroman, könnte man sagen. Mein Großvater Ferdinand Gonzet war ein in seiner Zeit bekannter Mathematiker und Wissenschaftsphilosoph. Und ich erinnere mich, zweimal im Jahr kam er für zwei Wochen in die Ferien zu uns. Und er hat mich sehr beeindruckt durch die Tatsache, er war 87, als er dann starb. Er war alt, aber er hat nie alt gewirkt. Er war so behende, so leichtfüßig unterwegs. Er war für mich das Beispiel, dass man nicht alt werden muss, wenn man genug schnell denkt. Und das hat mich schon mal verlockt, irgendwann auch ein bisschen mit Philosophie ernsthaft was zu machen.
Philosophie und Ernsthaftigkeit, das ist jetzt schon angedeutet. Philosophie und Ernsthaftigkeit, der Denker, die Figur des Auguste Rodin, der da sitzt und denkt. Barbara Bleisch, was ist Philosophie?
Also interessant fand ich jetzt gerade an der Frage, dass einerseits eine Figur erwähnt wird, nämlich der Denker, und dann die Frage, was ist Philosophie? Und das finde ich schon mal bemerkenswert. Philosophie ist eben im Wesentlichen Tätigsein. Also der Gegenstand der Philosophie ist eine Aktivität, könnte man auch sagen, vielleicht auch eine Haltung. Und Rodins Denker steht für mich im Wesentlichen eben für diese Denkhaltung. Und ich mochte immer sehr gerne diese Idee von Wittgenstein, dass er gesagt hat, Philosophie beginnt mit dem Gefühl, ich kenne mich nicht aus. Und auf diese Verwirrung, ich kenne mich nicht aus, kann man unterschiedlich reagieren, auf eine Krise kann man unterschiedlich reagieren. Und eine Reaktionsweise ist eben die Reflexion, das Denken. Und das ist die Reflexionsweise des Philosophen. Und ich meine, darin besteht eben wesentlich auch die Philosophie, dass man sich hinsetzt und nachdenkt.
Was will denn die Philosophie, Barbara Bleisch? Will sie Antworten geben oder vor allem verunsichern?
Natürlich will sie Antworten geben, oder ich würde vielleicht anders sagen, sie will nach Antworten suchen. Es ist immer begleitet von einem Zweifel. Also die andere große Figur, Descartes, der Zweifler, der steht natürlich auch immer sofort im Vordergrund, wenn man über Philosophie nachdenkt, wenn man darüber spricht, was Philosophie eigentlich ist. Antworten zu geben, Antworten quasi pfannenfertig zu servieren, wäre nicht die Aufgabe der Philosophie. Philosophie ist im Wesentlichen für mich auch immer anti-autoritativ. Es ist anti-autoritär. Es ist nicht die Idee, dass man jemandem sagt, wie die Dinge liegen, wie die Dinge sind, sondern eine Einladung, eine Aufforderung, selber nachzudenken.
Stefan Klapproth, stimmen Sie dem zu? Sie sind jetzt ja lange Jahre der Antwortengeber gewesen, einer, der die Welt erklärt, auch einordnet, gewissermaßen nüchtern rapportiert. Jetzt plötzlich in der Rolle des großen Verunsicherers?
Ich würde sagen, wir leben schon eher in der Zeit der Macher als in der Zeit der Denker. Von daher ist man so als quirliger Newsjournalist, der schnelle Antworten selber bereithält oder jemanden aus der Nase zieht, wahrscheinlich populärer unterwegs als diese Rodin-Figur, die da ein bisschen halb weltabgewandt sich mal lange überlegt, was zu tun wäre. Trotzdem, meine Lieblingsdefinition, was ist Philosophie, ist die von Victor Hugo. Philosophie ist das Mikroskop des Denkens. Heißt näher zoomen, schärfer hinschauen, aber nicht unbedingt auf Fachfragen, die sicher auch faszinierend ist, wenn man, wie meine Kollegin, warum ich sie beneide, Doktorin der Philosophie ist. Und diesseits der Fachfragen kann man wahrscheinlich jedes Thema unter das Mikroskop nehmen. Was allerdings stimmt, glaube ich, dass vom Mainstream aus gesehen Philosophen dieses Image haben, etwas tatenlos da zu sein. Und mir kommt in diesem Zusammenhang immer der Sketch von Monty Python in den Sinn. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Da gab es zu einer Fußball-Weltmeisterschaftszeit mal einen Sketch. Die griechischen Philosophen treten an gegen die deutschen Philosophen. Und das Spiel geht so, der Ball liegt in der Mitte und in beiden Platzhälften laufen oder gehen bedächtig die Philosophen endlos umher und keiner tritt in den Ball, weil sie sich alles überlegen, bis dann Archimedes Heureka draufkommt. Man sollte einfach an den Ball ginken und dann geht er ins Goal. Aber dieses Image der Philosophen, das ist, ich vermute und frage gleichzeitig meine Kollegin Barbara Bleisch, vielleicht ein bisschen das Problem, wenn man sagt Sternstunde Philosophie, sagen viele, Philosophie, das staubt ein bisschen vom Beginn weg.
Aber eigentlich stauben ja die Philosophen heute gar nicht mehr. Ich denke an eine Figur wie Alain de Botton. Und ich sage es mal ganz ketzerisch, die erfolgreichen Philosophen unserer Zeit, auch ich nenne auch Brecht, den deutschen Philosophen, sind eigentlich die Zeitgeist-Surfer.
Das finde ich einen schönen Begriff, Zeitgeist-Surfer. Ich meine, man kann natürlich auch fragen, was ist denn die Definition eines Philosophen? Im Grunde genommen ist das kein geschützter Titel. Das ist wie ein Psychologe. Was ist ein Psychologe? Es gibt allerhand Leute, die schreiben irgendwelche Lebensratgeber, bezeichnen sich als Psychologen, haben nie Psychologie studiert. Also muss man Philosophie studiert haben, um sich als Philosoph zu bezeichnen. Ich finde das eigentlich ein bisschen eine müßige Debatte, aber interessant ist das Phänomen auf jeden Fall, dass es Personen gibt, die unglaublich viel Erfolg haben mit Philosophie und dass man zugleich immer den Reflex hat zu sagen, interessant, das sind ja gar nicht wirklich diese Schulphilosophen. Ich glaube, dieser Streit ist ein bisschen künstlich. Also interessant ist ja, dass Brecht irgendwann dringend eine Universität gesucht hat, die ihn auch als Professor noch anerkannt. Umgekehrt gibt es viele Professoren, die unglaublich gern mal einen Bestseller landen würden. Also ich glaube, diese Verschwisterung zwischen Elfenbeinturmwissenschaft und Philosophie da draußen in der Welt, die ist durchaus im Gange und die soll auch im Gange sein. Ich halte nichts davon, dass man künstlich versucht, die Dinge unglaublich stark zu trennen. Ich glaube, das sollte sich und kann sich auch befruchten.
Stefan Klapproth, vielleicht auch noch zu Ihnen. Wenn dann die Philosophen aus dem Elfenbeinturm heraustreten und für uns Bücher schreiben, dann heißen sie dann eben kleine Weltgeschichte der Philosophie oder der kleine Taschenphilosoph oder es sind dann eben Reisebücher wie bei Alain de Botton. Und dann habe ich so das Gefühl, wenn sie dann zu uns treten, diese Philosophen, dann werden sie so zu Ratgebern für den Alltag und helfen mir in der großen Orientierungskrise, in der ich mich auch befinde, wie viele andere, irgendwie durch dieses Leben zu kommen.
Ich vermute ja, das Klein in all diesen Titeln ist wahrscheinlich von den Verlegern erzwungen worden.
Es soll ja auch nicht groß sein.
Ja, um die Leute nicht zu entmutigen, wenn sie ja. Sagen, oh, Philosophie geht mich nichts an, versuch's wenigstens kurz mal. Ist vielleicht eine Konzession an den Zeitgeist. Dann muss ich aber sagen, ich war ja selber in meinem Studium ein Habermas Jünger, muss man schon sagen, und habe dann das verschlungen, alles, was er gelesen hat, habe ich gemerkt. Aber um ihn zu verstehen, muss ich Horkheimer gelesen haben. Um Horkheimer zu verstehen, muss ich Marx gelesen haben. Marx muss ich Hegel gelesen haben. Also dieser deutsche Ansatz, dass man alles, was in den Fußnoten steht, auch schon gelesen haben muss, um überhaupt die Pointe des Buches, das ich in Händen halte, zu verstehen, fand ich dann mit der Zeit auch nicht so gut und war dann fasziniert von angelsächsischen Philosophiebüchern. Quine war dann plötzlich mit Word and Object mein neuer Guru, weil in einem Buch eine kleine Philosophie, ein Buch, 150 Seiten, sagt er, was er sagen will, fast ohne Fußnoten. Und so schlecht finde ich das eigentlich auch nicht, dass man sich bemüht, ein bisschen kurz zu sein.
Na gut, der kürzeste philosophische Ansatz ist, glaube ich, schon der von Wittgenstein mit seinem Tractatus Logico Philosophicus, wirklich ein ganz schmales Buch.
Das kein Mensch versteht. Das ist ein bisschen übertrieben gesagt. Natürlich gibt es Leute, die das verstehen, aber es ist ein unglaublich schwieriges Buch, das man sich jetzt nicht einfach mal so kurz reinziehen kann. Aber das Phänomen des Kurzfutters, glaube ich, betrifft ja alle Wissenschaftsdisziplinen. Das ist etwas, was viele Leute mögen. Ein Büchlein, das man sich da in die Jackentasche stecken kann, sieht auch immer gut aus. Man hat sich mal noch kurz ein bisschen beschäftigt mit einem gewissen Thema. Ich bin da ein bisschen kritisch. Ich finde, wenn das gut gelingt, ist das was Wunderbares. Aber es ist natürlich auch einfach ein Markt, den man bedient. Und sind wir ehrlich, wenn wir uns mal so ein Büchlein reinziehen, oft bleibt nicht so viel hängen. Etwas, was ich aber für die Sternstunden unglaublich interessant finde, ist, dass wir ja die lange Form sind. Wir haben eine sehr, sehr lange Strecke, um zu reden. Und das verführt, genauso wie wenn man einen 500-seitigen Wälzer schreiben kann, das verführt, böse gesagt, zum Labern. Man hat Zeit, man kann sich ausbreiten. Mein neuer Kollege Stefan kommt aus dem kleinen Format. Er hat Beiträge gemacht, die kurz sein müssen. Und das bringt einen natürlich dazu, Nadelspitzen zu setzen, kurz, prägnant zu fragen. Und da freue ich mich auch sehr darauf.
Und umgekehrt, wenn ich das anfügen darf, freue ich mich, in diese unheimliche Länge von 55 Minuten gehen zu können. Unsere erste Sendung in 10 vor 10 nach der Abstimmung vom 9. Februar war ein Gespräch mit Christoph Blocher, Schweiz, wohin jetzt? Und in einer absoluten Großzügigkeit, die es kaum je gegeben hatte zuvor, hat mir der Produzent 7 Minuten gegeben, um über die Zukunft der Schweiz mit Christoph Blocher zu reden. Das ist schwierig dann, das ein bisschen zu vertiefen. Und da freue ich mich, dass es jetzt ein bisschen länger wird.
Lange Form oder kurze Form? Sie sagen es beide, der Markt ist vorhanden, das Bedürfnis ist vorhanden nach Philosophie. Woher kommt das? Woher, warum schauen sich Menschen am Sonntagmorgen die Sternstunden Philosophie an? Warum gehen sie in Bücherläden, kaufen sich philosophische Bücher? Ist das eben diese schon genannte Orientierungskrise, Verunsicherung? Ist das Ausdruck eines Rückzugs ins Private da draußen beim Publikum? Was passiert da?
Ich habe mir gesagt, wenn ich einmal ein Buch schreibe als Newsjournalist, der Titel wird sein «Der Warum-Affe». Meine These ist, der Mensch ist der Warum-Affe, der Affe, der immer Warum fragt. Dieses Bedürfnis nach Einordnung, nach Orientierung. Und man bekommt ja sehr schnell jetzt auf dem Handy dauernd erste Erklärungen für die Dinge, die uns umtreiben, die passieren. Und dass man dann Ende der Woche ein bisschen tiefer, noch 2, 3 Analysestufen tiefer, warum eigentlich ist das so, fragen würde, das leuchtet mir sehr ein.
Also das Buch würde ich kaufen, der Warum-Affe, das gefällt mir. Ich überlege gerade schon, was könnte das Cover sein, aber das ist ein anderes Thema. Grundsätzlich glaube ich einfach, man ist sehr schnell bei dieser These, Philosophie als Orientierungswissenschaft. Und Philosophie sollte jetzt Orientierung geben, Stichwort Säkularisierung, Stichwort Multioptionsgesellschaft. Manchmal denke ich, das ist auch ein bisschen eine Mogelpackung. Und zwar deswegen, weil ich ja vorhin schon gesagt habe, Philosophie gibt eigentlich, wenn man sie ernst nimmt, keine Antworten. Philosophie stiftet an, selber Antworten zu suchen. Und das ist eigentlich anstrengend. Deswegen, wenn Philosophie pfannenfertige Antworten liefert, dann würde ich eben sagen, ist es eigentlich sowas wie Lebenskunst möglicherweise. Aber das Anstiften zum Suchen ist unbequem. Und insofern, glaube ich, manchmal hat Philosophie fast schon etwas Widerständiges in unserer Zeit und finde ich es auch sehr schön, wenn Leute sich dafür interessieren. Ein anderes Phänomen ist aber auch, dass ich glaube, Philosophie ist auch en vogue aufgrund einer positiven Errungenschaft in unserer Gesellschaft, nämlich schlicht und einfach die Tatsache, dass wir alles denken dürfen. Wir können es uns leisten, rein materiell, wir haben Zeit, wir haben Freizeit, wir können lesen und wir haben aber auch keine Maulkörbe, wir haben keine Maulkörbe im Kopf. Wir können und dürfen schrankenlos denken und diese Errungenschaft, die müssen wir uns auch unbedingt bewahren.
Wenn ich mir aber diese Sendungen anschaue, zum Teil am Fernsehen, wenn ich eben auch die Bücher lese, habe ich das Gefühl, eben genau das, diese Schmerzzufügung, die ja mit der Philosophie auch verbunden ist, nämlich dieses Verzweifeln am Zweifel, das wird ja gerade nicht vermittelt. Ist ja auch unattraktiv, wenn ich am Sonntagmorgen eben Sternstunden schaue und dann kommt der Abgrund, vor dem wir ja eigentlich alle stehen und der uns ja eigentlich durch die Philosophie auch vermittelt wird. Und das soll ich mir dann ansehen. Ist ja ein bisschen unattraktiv.
Den Abgrund möchte ich nicht. bewirtschaften. Also Philosophie als etwas, was uns so in eine schopenhauersche Dauermissstimmung versetzt, das Leben, ein Pendel zwischen, wie hieß es, Schmerz und Langeweile, das würde mir jetzt sehr gegen den Strich gehen, weil ich denke, der Akt des Nachdenkens muss ja voll Lust sein. Das heißt, Lust am uns verunsichern lassen, aber mit dem Ziel, das Puzzle ein bisschen wieder zusammensetzen zu können oder sonst das endgültige Fertigstellen des Puzzles vielleicht auf den nächsten Sonntag noch zu vertagen. Aber ich weiß nicht, Barbara, also verunsichern im Sinn von, dass man dann unwohl ist, wollen wir das?
Naja, unwohl, was heißt unwohl? Ich möchte gerne verunsichern insofern, dass man über die Ränder der eigenen Denkwelt, der eigenen Ideen hinausblicken kann. Und ich glaube, wesentlich dafür ist ja auch die Frage, wen lädt man eigentlich in diese Sendungen ein? Und ich habe mal diesen lustigen Satz gelesen, mit Vegetariern muss man eigentlich diskutieren, wenn sie eine Wurstfabrik geerbt haben. Und darin steckt, glaube ich, eine Menge. Also ich finde es interessant, mit Menschen zu diskutieren, die selber Brüche in ihrem Leben nachvollzogen haben, die erlebt haben, die vielleicht selber auch schon verzweifelt sind und die etwas über diese Brüche auch erzählen können. Und das ist aber zugleich auch die Schwierigkeit, weil das hat ja auch etwas zu tun mit Seelenstriptease, mit Nacktheit. Man möchte sich vielleicht nicht gerne jetzt in einer Sendung so ausbreiten. Und wir sind ja auch kein, sagen wir mal, kein Sendeformat, in dem es jetzt primär darum geht, an der Person da ganz unter die Haut zu blicken. Trotzdem denke ich, Philosophie wird da interessant, wo es eben verknüpft wird mit Lebenswahrheiten, mit Erlebten, mit Dingen, die auch vielleicht im eigenen Leben wehgetan haben. Und das habe ich in meinen Gesprächen sehr oft erlebt. Also ich denke an mein Gespräch mit Eva Illus, der Moment, in dem sie selber gesagt hat, ich bin glücklich geschieden. Das war ein unglaublicher Moment, in dem ich selber kurz aufgehorcht habe und gedacht habe, was hat sie jetzt gerade gesagt? Diese Bruchstellen herausschälen und mit Philosophie verknüpfen. Ich glaube, das ist extrem interessant.
Dann wäre also Philosophie als performativer Akt vor Publikum, das Sie ja beide machen, Sie performieren Philosophie, dann wäre das eigentlich Nachdenken über Leben, mal ganz kurz gesagt.
Ja, Nachdenken über Leben, natürlich auch Nachdenken über das Sterben, das gehört immer zur Philosophie mit dazu. Aber ein Stück weit, ja, würde ich sagen, Nachdenken über Leben und darüber, was wir im Lebensvollzug alles erleben und an Aufgaben mit uns rumtragen.
Und ich wurde, wenn ich das sagen darf, ja angefixt für die Sendung Sternstunde Philosophie von den Leitungspersonen der Kulturabteilung mit der Aussage, dass die Sendung noch mehr ans Zeitgeschehen heranrücken will. Dazu muss man aber gleich präzisieren, wer genau hinschaut. Und ich habe dann ganz genau, bevor ich mich auch entschieden habe, hingeschaut, gesehen, dass die das schon unheimlich stark machen. Ein bisschen ungerechterweise noch im Schatten. Manchmal sehen es die Leute gar nicht. Wenn ich hier meiner Kollegin einen Kranz winden darf, ihr Gespräch mit Chodorkowski vor wenigen Wochen, ist in den ganzen Medien, wenn man schaut, das breiteste Interview, das er überhaupt gegeben hat, die spannendsten Aussagen. Er hat es etwa zwei Wochen nachher in der Financial Times noch was Ähnliches gesagt und es wurde rezipiert von vielen Medien, also in der Sternstunde Philosophie, lange vor meinem Eintritt dort werden ganz zeitnahe aktuelle Dinge ganz tief und gut behandelt. Könnte man sagen, Barbara, das Konzept ist jetzt einfach den Scheinwerfer noch mehr auf diese aktuellen Brücken zu richten.
Das heißt, Philosophie befragt die Aktualität.
Ja. Das ist bestimmt eines der Anliegen jetzt, dass man eben näher ans Zeitgeschehen rangeht, genau wie das Stefan sagt. Ein Stück weit, glaube ich, ist das immer das Anliegen der Philosophie gewesen. Philosophie ist ja auch nichts anderes als eben die Reflexion darüber, vorhin gesagt, das Leben steht im Zentrum, man guckt darauf, was passiert da draußen in der Welt. Dazu gehört natürlich auch das politische Geschehen, es gehören dazu auch gesellschaftliche Spannungen. Trotzdem, glaube ich, verstehe ich auch, dass einige jetzt fragen, ja, aber Moment mal, wo bleibt denn die Philosophie? Wo bleibt denn jetzt, wenn man mit Khodorkovsky spricht, wo bleibt denn jetzt da eigentlich meine Sternstunde Philosophie, in der es doch eigentlich um die Frage ging, was ist Angst, was ist der Tod, was ist der Sinn des Lebens? Und da wäre wahrscheinlich die Antwort, einerseits kann man das eine tun, das andere nicht lassen. Es wird auch weiterhin Sendungen geben, bei denen wir vielleicht genuin philosophische Fragen als einzelne mal behandeln. Aber man kann eben alle diese Fragen vielleicht interessanter, dringlicher, spannender thematisieren, wenn man sie verknüpft mit dem, was da draußen passiert in der Welt. Und alle diese Personen, die jetzt schon aufgezählt worden sind, Eva Illus, Chodorkowski, es gäbe viele mehr, haben auch viel darüber zu sagen, wie Sie eigentlich in diesem Leben stehen.
Aber das ist ja, um es einmal ein bisschen ketzerisch zu sagen, ja auch so ein bisschen Personenkult. Der Dalai Lama, eben Eva Illus, Chodorkowski und so weiter und so fort. Nächsten Sonntag Barroso, der ehemalige EU-Kommissionspräsident. Immer diese Einzelpersonen. Mhm. Ein bisschen starren Kult und ein bisschen Personenkult ist ja da sehr wohl dabei.
Ja gut, Menschen interessieren sich für Menschen, ist, glaube ich, das Grundprinzip jeder Psychologie und überhaupt von allem. Und es läuft doch immer über Köpfe und was in denen drin ist. Ich wüsste gar nicht, wie man anders an Themen herangehen kann, als zunächst einmal zeigen, dass jemand für eine Idee wirklich mit Leidenschaft steht oder in einem Bemühen versagt hat.
Ist das im Zeitalter der, ich sag's jetzt mal, Schwarmintelligenz und des, der, in einer Zeit, in der Menschen in der, im Wesentlichen in Gruppen arbeiten, auch Philosophen in Gruppen arbeiten, die Menschen da draußen permanent in Gruppen unterwegs sind, ist das nicht anachronistisch, so zu denken?
Das ist der Wikipedia-Einwand und der ist gut. Dort mehrere Köpfe bringen mehr zusammen. Aber ich würde meinen, am Schluss muss es wieder einer oder eine sein, die das Zeugs in nützlicher Frist auf den Punkt bringt. Oder nicht, Barbara?
Ja, ich finde das eine schwierige Frage. Also, man muss natürlich auch sagen, wir machen Philosophie im Fernsehen. Fernsehen ist nun mal ein Massenmedium. Es ist ein Medium, das versucht, Leute vor den Bildschirm zu holen. Und natürlich läuft vieles über den Kopf. Ich denke manchmal, ich habe so interessante Kolleginnen und Kollegen an der Universität kennengelernt. Leute, die brillant reden können, Leute, die unglaublich interessante, faszinierende Facetten einer bestimmten Idee aufzeigen können. Und trotzdem können wir sie nicht einladen, weil sie eben nicht berühmt genug sind. Ich glaube, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Hier und da ist das möglich, man kann Leute auch kombinieren. Aber letzten Endes glaube ich, man kann auch immer wieder sagen, wir sind auch eine Sendung, wo es Dinge zu entdecken gibt und wo es letzten Endes auch hier und da Menschen zu entdecken gibt. Also da sollten wir uns wahrscheinlich auch nicht den Rahmen jetzt zu eng stecken.
Und das Kombinieren, wenn ich hier eine Redaktionssitzung schnell mit Barbara durchführen darf, das ist doch ein gutes Stichwort. Wir können und könnten doch oft zum Beispiel zum Chodorkowski einen Psychologen, der uns oder dann sagt, stimmt das, gibt es Menschen, die wie Chodorkowski hier sitzen und keine Angst haben, nicht mal Angst haben, in Sibirien zu verrotten, in einem blöden Gefangenenlager. Als der das in deiner Sendung geschildert hat, habe ich gedacht, gibt es das überhaupt einen, der so ungerührt sagt, ich setze mein Leben ein, sonst bin ich bei den Wärtern unten durch. Das können wir künftig auch oft kombinieren, oder nicht?
Und das wäre dann gewissermaßen das, was Barbara Bleisch vorhin gesagt hat, die Kombination von Reflexion und Narration, also das Nachdenken über Erzählen, auch anhand von Brüchen in der Biografie und im Denken der Personen.
Ganz genau, das finde ich ganz reizvoll.
Mhm. Und wichtig ist vielleicht auch noch zu sehen, wir sind ja keine Sendung, die Philosophie vermitteln will. Wir sind ja kein Volkshochschulkurs oder so etwas. Und ich glaube auch, wie ich am Anfang schon gesagt habe, Philosophie lässt sich auch nur bedingt vermitteln. Man kann Philosophiegeschichte, Ideengeschichte vermitteln, aber Philosophie kann man sich nicht als als diese Tätigkeit anlesen. Man kann über Philosophie lesen, aber philosophieren muss man selber. Und ins Philosophieren kommen tut man eben, wenn Menschen in einem Gespräch miteinander sind, wenn Brüche zutage kommen, wenn Erstaunen plötzlich manifestiert, dann beginnt man zu philosophieren. Und ich glaube, das ist unser Anliegen, die Leute zum Denken zu bringen und nachhaltig vielleicht doch, ich würde dabei bleiben, ein bisschen zu verunsichern.
Philosophie als ein Orden, das ein Tätigsein, das heute weit verbreitet ist. Wir haben es vorhin gesehen. Was macht das Barbara Bleisch und Stefan Klapproth denn mit dem Fach Philosophie? Ist das etwas, das auch auf die Philosophie einwirkt, in dem Sinn, dass sich das Denken in der Philosophie auch verändert durch dieses große Diskursive, durch diese große Auseinandersetzung, mediale Auseinandersetzung auch mit der Philosophie?
Ah, das muss die Philosophie-Doktorin am Tisch sagen. Ich stelle mir Philosophie ja vor mit diesen Fachgebieten, dass es ziemlich zersplittert sei, aber vielleicht ist das ungerecht.
Nein, das hat sicher etwas. Natürlich ist die Philosophie heute auch eine extrem verästelte Disziplin geworden. Wenn ich mit Menschen, Personen spreche, die Handlungstheorie machen oder Erkenntnistheorie oder Logik, dann verstehe ich viele Dinge nicht. Deswegen ist es natürlich so, die akademische Philosophie, die hat auch ein Stück weit ihre abgeschlossenen Hallen, wo sie für sich die Forschung weiterentwickelt. Und ich meine, das ist auch gut so. Ich glaube, wenn die Philosophen vor lauter Praxiseifer beginnen würden, nur noch zu gucken, wie sie die pfannenfertigen Antworten zubereiten können auf die Phänomene da draußen in der Welt und nicht mehr an ihrer eigenen wissenschaftlichen Disziplin weiterarbeiten könnten, dann wäre das auch nicht gut. Man verlangt auch nicht von den Physikern, dass sie sich nur noch jetzt um Klimawandel auseinandersetzen. Es geht auch um theoretische Physik, es geht auch darum, wirklich das Fach weiterzubringen. Was ich aber hinter der Frage auch höre, ist dieser ständige Vorwurf oder die Idee, ist nicht die Popularisierung der Philosophie eine Trivialisierung? Ich wäre da nicht so skeptisch. Ich glaube, Popularisierung muss keine Trivialisierung sein. Im Gegenteil, wenn ich als Philosophin versuche, einen Gegenstand klar und deutlich so zu erklären, dass er für viele Menschen verständlich ist und auch noch packend ist, dann finde ich das eine der schwierigsten Aufgaben überhaupt.
Also, und hat nicht schon Wittgenstein gesagt, was man sagen kann, kann man einfach sagen und sonst soll man schweigen oder so?
Stefan Klapproth, an Sie die Frage, wenn Sie jetzt aus dem weiten Feld der möglichen Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen auswählen könnten, jetzt gerade, wen würden Sie denn gerne vors Mikrofon und vor die Kamera bringen, um jetzt eine aktuelle Frage gerade zu diskutieren? Für mich abgesehen vom Barroso, den Sie ja schon haben.
Den habe ich schon. Und danach eine große Frage, die sich, glaube ich, unseren Gesellschaften stellt, ist, wie kommen wir vom Denken, vom Wissen zum Handeln? Wir wissen alles und handeln wenig. Und die Analyse, die beste dazu, finde ich immer noch, ist von Sloterdijk, aber in seinem alten Buch Kritik der zynischen Vernunft, wo er gesagt hat, in unserer Gesellschaft, wir haben uns gewöhnt an dieses ewige Flimmern von Wichtigem und Unwichtigem und dass Katastrophen und Skandale ein permanentes Hintergrundgeräusch sind. Das kümmert uns, wir handeln nicht. Und da würde ich gerne mit Daniel Kahnemann mal darüber reden. Ich finde, er ist ja der einzige Psychologe, der einen Nobelpreis für Ökonomie bekommen hat, weil er den Ökonomen erklärt hat, wie der Mensch wirklich tickt und verstehen, was könnte man machen, dass, wie Marx schon gesagt hat, wir nicht nur über die Welt reden und erklären, sondern was tun.
Und Sie, Barbara Bleisch, wen würden Sie denn zu jetziger Zeit am liebsten ins Studio bieten?
Ich habe im Moment gar keine Person, die ich jetzt als erstes sagen würde. Also eine Person, die ich immer gerne mal haben wollen würde, ist Peter Singer. Der kommt aber auch tatsächlich im Mai. Das ist so ein großer Name, den vielleicht viele kennen, den ich einen sehr, sehr interessanten Philosophen finde.
Nicht von allen geliebt.
Nicht von allen geliebt, das ist richtig. Genau deswegen wird es interessant werden. Aber wenn Sie mich nach einem Thema fragen, dann finde ich im Moment etwas vom ganz, ganz Interessanten, der Übergang des Scheiterns zur Innovation. Wann gelingt Scheitern in dem Sinne, dass man aus dem Scheitern was Kluges macht? Und ich würde am allerliebsten im Moment Geld dafür kriegen, durch Silicon Valley zu reisen, mit einem Kameramann, mit Leuten zu sprechen und mit philosophischen Theorien gegenbürsten und mal gucken, was kommt eigentlich dabei raus, wenn man mal genau hinschaut in diesem Silicon Valley, wie scheitert man eigentlich klug?
Philosophische Fragen in den Medien, philosophische Fragen überhaupt. Das war das Gespräch mit den Sternstunden-Moderatorinnen und Moderatoren Stefan Klapproth und Barbara Bleisch in der Sendung Kontext. Mein Name ist Christoph Keller.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.